Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Heute mit einer Sendung, die in den kommenden 20 Minuten auf ein gesellschaftspolitisches Phänomen unserer deutschen Gegenwart schaut. Auf jenes Bild, das wir von der DDR haben, das sich auch jetzt, 3,5 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung, immer noch verändert. Denn was war diese Deutsche Demokratische Republik, die von 1949 bis 1990 existierte? Diese Frage berührt auch die deutsche Gegenwartsliteratur unserer Tage. Etliche Autorinnen und Autoren berichten von Widerständen, mit denen sie konfrontiert sind, sobald sie ein vor allen Dingen kritisches Bild der DDR zeigen. Mehr weiß mein Kollege Liandres.
Die DDR reduziert sich doch nicht auf Gefängnisse, Gefängniszellen, auch nicht auf Protokolle, die aus diesen Einrichtungen kommen. Die DDR ist doch viel mehr. Und man kann doch nicht die DDR und ihre Bevölkerung verwechseln mit der Staatssicherheit. Ganz und gar nicht. Wie man ja tunlichst vermeiden sollte, Staat und Gesellschaft zu wechseln.
In diesen vorsichtigen Worten spricht DDR-Schriftsteller Jürgen Fuchs im Deutschlandfunk-Interview Mitte November 1978. Zum Zeitpunkt dieses in Kultur heute gesendeten Gesprächs lebt der DDR-Bürger im Westen. Knapp 3 Monate zuvor war er aus dem Stasi-Knast entlassen worden und musste sein Land verlassen.
Wir haben es bereits gemeldet, die DDR-Lyrikerin Sarah Kirsch ist gestern aus der DDR ausgereist und in West-Berlin eingetroffen. Wer Sarah Kirsch nun ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Anders aber verhält es sich bei den 5 oppositionellen DDR-Bürgern, die am Wochenende aus DDR-Haft entlassen und nach West-Berlin abgeschoben worden sind. Soweit bekannt ist, handelt es sich um den Ostberliner Germanistikprofessor Helmut Nitsche, den Arzt Dr. Karl-Heinz Nitschke aus Riesa sowie um den Schriftsteller Jürgen Fuchs, den Liedermacher Gerolf Panach und den Musiker Christian Kunert, die zum Freundeskreis des unter Hausarrest gestellten Regimekritikers Professor Havemann gehören.
Nochmal der Deutschlandfunk am 29. August 1978 über jene Nachricht, die seinerzeit für Aufregung gesorgt hat. Ein Dreivierteljahr nach Ausbürgerung des DDR-Liedermachers Wolf Biermann. Da hätte man bei Jürgen Fuchs viel mehr Wut erwarten können. Doch dieser Schriftsteller von faktengesättigten Gedichten, Romanen, Dokumentationen, dieser so genaue Beobachter der DDR-Verhältnisse, erscheint selbst nach der Gefängniszeit abwägend, differenziert, klug. Fuchs hatte zwar gegen die politischen Willkürverhältnisse seiner Heimat opponiert, war aber dennoch Sozialist und ein selbstdenkender Mensch geblieben, obwohl ihn die DDR-Obrigkeit bekämpft hatte. Mitte der 70er musste er seinen Rauswurf aus der Einheitspartei SED hinnehmen, wegen angeblicher trotzkistischer Tendenzen. Kurz vor Abschluss seines Studiums der Sozialpsychologie wurde er zwangsexmatrikuliert. Später folgte die Verhaftung des Mitzwanzigers, der ins Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen verschleppt wurde, wo er sich strengen Verhören unterziehen musste. Ihm wurde das Schreiben verboten, Stift und Papier erhielt der junge Schriftsteller nicht, als ginge es im Mächtigen allein darum, einen kritischen Geist zu brechen.
Es ist zum Beispiel ganz eindeutig, dass die DDR erstklassiges psychisches Folterland war. Und eine Menge Psychologen tätig waren, gerade auch in den Haftsituationen mit Vor- und Nachbesprechung, mit Supervision, mit Einsatz von Psychopharmaka, mit all dem, um Menschen seelisch und geistig zu quälen. Das war vorsätzlich wissenschaftlich.
In der Stasi-Haft, in der Jürgen Fuchs keinen Stift und kein Papier hatte, lernte er sein nächstes Buch auswendig, formulierte im Kopf, was er später der Welt über seine Gefängniszeit mitteilen wollte. Er fuhr mit der rechten Hand an der Zellenwand entlang und stellte sich vor, er würde tatsächlich schreiben. Nach seiner Haftentlassung notierte Fuchs das Erinnerte wie im Rausch. Seine Vernehmungsprotokolle, die wenig später im Rowohlt Verlag erschienen, sind bis heute erschütternde Dokumente psychischer Staatsfolter.
Viele, die damals mitgemacht haben, die versucht haben, dieses ganze Geflecht, dieses auch kompromittierende Geflecht zu ignorieren, haben natürlich heute Schwierigkeiten, sich an die damalige Gemengelage zu erinnern. Das ist menschlich nachvollziehbar, sollte aber kein Grund sein, dass die Literatur da ebenfalls diese blinden Flecke hinnimmt. Literatur ist gerade dann relevant, wenn sie sich die blinden Flecke anschaut und die Komplexitäten zu beschreiben wagt.
Sagt der Schriftsteller Marco Martin, 1970 in Sachsen geboren, aufgewachsen in der DDR, den die Obrigkeit damals auch nicht auf die Uni lassen wollte, aus politischen Gründen. Ein halbes Jahr vor Mauerfall siedelte der junge Kriegsdienstverweigerer zusammen mit seinen Eltern in den Westen über. Inzwischen, 3,5 Jahrzehnte später, ist Marco Martin einer der renommiertesten Intellektuellen unseres Landes. Er veröffentlicht Erzählungen, Essays und literarische Tagebücher, die mal auf Kuba, in Israel, in Hongkong, im Iran spielen. Oder sich mit seiner eigenen DDR-Sozialisation beschäftigen. Ebenfalls wie Jürgen Fuchs ist auch Marco Martin ein Schriftsteller, der sich einmischt. Bei einer Rede im Schloss Bellevue 2024 griff er die langjährige Russlandpolitik von Frank-Walter Steinmeier an. Im DLF sprach er zuletzt unter anderem über den problematischen Begriff des globalen Südens und zum Tod des tschechischen Schriftstellers Ivan Klima im Oktober 2025. Zudem ist Marco Martin ein Kenner jener neuen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die sich mit den Schattenseiten der DDR beschäftigt, wie Matthias Jügler aus Halle an der Saale oder Charlotte Gneuss aus Ludwigsburg, die beide auf je unterschiedliche Weise literarische Erinnerungsarbeit leisten.
Was das gesamtgesellschaftliche Gedächtnis an die DDR angeht, glaube ich, dass das ziemlich gestört ist. Also, dass die kommunikative Erinnerung, die Erinnerung, die uns von Eltern, Freunden, Nachbarn weitergegeben wird, oft stark von dem abweicht, was sich im Schulunterricht, in Jahrestagen, in Feiertagen, in Museen und Gedenkstätten manifestiert. Und ich glaube, dass die Literatur eigentlich die Chance hat, diese Lücke, diese klaffende Lücke zwischen kulturellem und kommunikativen Erinnern zu schließen. Weil Literatur das, was dem Einzelnen geschieht, für alle erfahrbar macht. Und wenn wir all diese Geschichten lesen, die in und aus der DDR heraus erzählt worden sind, dann können wir vielleicht irgendwann die DDR in der Komplexität auch verstehen, in der sie erlebt wurde.
Was Charlotte Gneuss, Autorin des 2023 erschienenen Debütromans Gittersee, hier über Komplexität und die DDR sagt, erinnert auf beruhigende Weise an die Worte von Jürgen Fuchs.
DDR ist doch viel mehr und man kann doch nicht die DDR und ihre Bevölkerung verwechseln. Mit der Stadt Sicherheit.
Charlotte Gneuss' Debütroman Gittersee aus dem Jahr 2023 ist eine Auseinandersetzung mit eben dieser auch von ihr angesprochenen Komplexität. Die ästhetisch gelungene, ihrem eigenen Ton vertrauende Geschichte ist angesiedelt im gleichnamigen Stadtteil Dresden-Gittersee. Dort leben Paul und Karin, genannt Komma, zwei Teenager, deren Liebe an den einengenden Gegebenheiten der Deutschen Demokratischen Republik zerbricht. Im schicksalhaften Krisenjahr 1976.
Zunächst habe ich mich ganz bewusst für das Jahr 1976 entschieden, einfach weil das Jahr von vielen Historikerinnen als Kommastelle, als Wendepunkt der DDR-Geschichte bezeichnet wird, weil in diesem Jahr infolge der Ausbürgerung von Wolf Biermann viele Menschen der DDR den Glauben an einen demokratischen Sozialismus aufgaben und entweder das Exil oder den Widerstand wählten. Dazu hatte ich eben die Möglichkeit, auch ganz viel mit meinen Eltern über das Jahr 1976 zu sprechen, weil die eben in diesem Jahr in einem Dresdner Vorort gelebt haben und zu dieser Zeit eben auch ähnlich alt waren wie meine Protagonistin.
Gleich zu Beginn des Gittersee-Romans flieht Paul über die hier nur Tschechei genannte Tschechoslowakei in den Westen und lässt seine Freundin in der DDR zurück, die sofort die Kälte des Systems kennenlernt. Mit Verhören, wie sie Jürgen Fuchs bereits in den 1970er Jahren beschrieben hat. Gittersee ist das empathische Porträt einer 16-jährigen, im ersten Liebeskummer steckenden jungen Frau, die so lange von der Stasi bedrängt wird, bis sie sich als inoffizielle Mitarbeiterin anwerben lässt. Interessant ist das Erzählverfahren, das Gneuss hier anwendet, um eine historisch allgemeine Wahrheit in eine literarisch persönliche zu verwandeln. Sie erlaubt sich Freiheiten, um eine lang zurückliegende Geschichte auch jenen näher zu bringen, die nach dem Fall der Berliner Mauer geboren sind.
Ich wollte Sie nicht ständig daran erinnern, dass das, was Sie gerade lesen, in weiter Vergangenheit spielt. Und das ist übrigens gar kein neues Verfahren. Also denken wir an die antiken Stücke von Shakespeare, in denen Kirchenglocken läuten, in denen mechanische Schlaguhren schlagen und Kanonen erwähnt werden.
In William Shakespeares Julius Caesar disputieren die Verschwörer Brutus und Cassius und beziehen sich tatsächlich auf mechanische Uhren, die erst 400 Jahre später erfunden wurden. In einem anderen Stück spielt Kleopatra Billard in der römischen Antike. Selbst in der Bibel gibt es Anachronismen wie jene Kamele, die angeblich dem alttestamentarischen Abraham gehörten, obwohl ihre Domestizierung erst viel später im Heiligen Land stattfinden sollte, eine Erkenntnis israelischer Archäozoologen aus dem Jahr 2013. Größere Klagen gab es bislang nicht, weder gegen Shakespeare noch gegen die Autoren der Bibel. Doch um die Darstellung der DDR-Zeit wird erbittert gestritten.
Ich glaube, es gibt da zwei Gründe. Zum einen ist die Sorge der Älteren und mittlerweile auch der noch nicht ganz so Alten, dass ihre Herkunftsregion nicht angemessen beschrieben wird. Da ist natürlich eine Hybris auch am Werk, die nicht nur eine Sorge ist, nämlich der Glaube, dass das, was sich im Osten abgespielt hat und weiter abspielt, es so einmalig in der Weltgeschichte ist, dass nur die Berufenen darüber schreiben können. Und der zweite Grund ist die Sorge, dass angesichts des noch so viel nicht aufgearbeiteten das Plappern einsetzen könnte. Eine Banalisierung, eine Vulgarisierung des Themas der zweiten deutschen Diktatur.
Das sagt DDR-Zeitzeuge und Schriftsteller Marco Martin, der in seinem 2025 erschienenen Essay Freiheitsaufgaben noch einmal daran erinnert, dass 1989-90 zwar viele DDR-Bürger bei den Montagsdemos auf der Straße waren, aber keinesfalls die Mehrheit, die damals hinter den Gardinen abgewartet hatte, was nun wird. Dies sei, schreibt Martin, keine Schelte aus zeitlicher oder geografischer Ferne, sondern ein nachgetragener Faktencheck. Ihn anzunehmen könnte auch Ammenmärchen gerade rücken, wie das vom 89er Revolutionsvolk, das danach vom Westen bitter enttäuscht worden sei und allein deshalb 3 Jahrzehnte lang an den Wahlurnen die Nachfolger der einstigen Staatspartei SED am Leben gehalten und jetzt sogar die rechtsextreme AfD zur stärksten Partei im Osten gemacht hat. Diese Aussage Marco Martins tönt in einen enormen Hallraum. 2026 finden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern statt. Mancherorts wird bang auf die möglichen Ergebnisse geschaut und die DDR, der Blick zurück in die Geschichte, ist in ostdeutschen Bundesländern Wahlkampfthema. Von einer sogenannten Resignifikation der DDR schreibt Historiker Volker Weiß in seiner lesenswerten vor einem Jahr erschienenen Studie »Das Deutsche Demokratische Reich«, wo nachgezeichnet wird, wie AfD und BSW die DDR als Sehnsuchtsort inszenieren. Trotz Stasi-Unterlagen, trotz zahlreicher Protokolle, wissenschaftlicher Forschungsprojekte und den vielen anderen Veröffentlichungen, die teils vor, teils nach der Wendezeit geschrieben wurden.
Wenn man die Bücher liest oder wiederliest von Autoren wie Jürgen Fuchs, Rainer Kunze oder Uzrachowski, entdeckt man, dass es sehr wohl möglich ist, einen Alltag zu beschreiben, ohne ins Politisieren zu geraten und gleichzeitig die übermächtigen Mechanismen einer Diktatur gerade in Bezug auf den Alltag mit hineinzunehmen.
Dass in dieser Gemengelage aus Erinnerungen und Verletzungen, aus verklärenden Selbstbeschreibungen, Ausflüchten und Nostalgie die Gemüter überhitzen, ist erklärbar mit menschlich allzu menschlichen Empfindsamkeiten. In diesem Kontext ist die Debatte um Gneuss-Gittersee zu sehen. Entlang ihres Romans wird nun diskutiert, ob man Plastiktüte sagen kann oder ob nicht Plastebeutel dem damaligen DDR-Sprachgebrauch näher kommt. Oder auch, ob man Mitte der 1970er Jahre in der verdreckten Elbe baden konnte. So eine Szene kommt im Gittersee-Roman vor. Vielleicht auch deshalb, weil Liedermacher Wolf Biermann 1975 in einem seiner kunstvollen Lieder sang:
In jenem Mai, da schwammen wir schön mit der Strömung zur anderen Seite. Dann laufen ein Stück und schwimmen zurück, uns war ja der Fluss nicht zu breit. Das Wasser war nicht viel zu tief für uns, ach und uns war der Dreck scheißegal. ließen uns treiben und trieben das Spiel noch einmal und noch einmal.
Auch Wolf Biermann erzählt in Die Elbe bei Dresden vom Liebesspiel während unheimlicher Zeiten, in denen die DDR-Realität unveränderlich scheint. Jetzt redet der dumme Fluss mir ein, es bleibt alles, wie es ist. Allerdings werden hier Codes verwendet, die in den 2020er Jahren nicht mehr so leicht zu dechiffrieren sind. Aufgrund dieser Übersetzungsschwierigkeit braucht es unbedingt Romane wie Gittersee, um das, was vor einem halben Jahrhundert geschah, auch jüngeren Leserinnen und Lesern nahezubringen. Für die Gedächtnis- und Vernehmungsprotokolle des DDR-Zeitgenossen Jürgen Fuchs braucht es historischen Kontext, während sich Charlotte Gneuss Gittersee unmittelbar vermittelt, auf eine Weise, die selbst bedeutenden ostdeutschen Schriftstellern der ersten Nachwendegeneration Respekt abnötigt.
Mich hat einiges an dem Buch beeindruckt. Es ist sehr anschaulich erzählt. Die Hauptfigur hat eine Stimme und eine Kontur. Die Dialoge sitzen, viele sehr gute Beschreibungen und Beobachtungen, wobei sich manches von meinen Erfahrungen unterscheidet. Aber das gibt es auch innerhalb der eigenen Generation. Ein sehr gutes Debüt.
Das sagt Ingo Schulze, Schriftsteller von vielfach ausgezeichneten Nachwendegeschichten wie Adam und Evelyn, Neue Leben, die Jugend Enrico Türmers in Briefe und Prosa oder Simple Stories, die alle im Rennen um den wichtigsten deutschen Nachwenderoman stehen. Ein Rennen, das der spätere Literaturnobelpreisträger Günter Grass gern schon 1995 mit Ein weites Feld gewonnen hätte oder im gleichen Jahr Thomas Brussig mit Helden wie wir. Ein Buch, in dem die Berliner Mauer fällt durch das riesengroße Genital des Stasi-Mitarbeiters Klaus Uhltsch. Thomas Brussig legte 1999 nach mit dem Kinofilm Sonnenallee und seinem kleinen Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Darin sucht der täppische Antiheld Micha Kuppisch seine Flamme Miriam zu beeindrucken, indem er Tagebücher fingiert und vorspiegelt, er sei seit Kindertagen ein glühender Kritiker der DDR.
Heute war ein wichtiger Tag, denn wir haben heute das SZ gelernt. Jetzt lohnt es sich, mit dem Tagebuch anzufangen, weil ich jetzt endlich ein ganz wichtiges Wort schreiben kann, das ich bis jetzt immer nur denken konnte. Scheiße!
Diese ganze Scheiße anzusprechen, verschaffte dem jungen DDR-Teenager in Roman und Film ein gerüttelt Maß Distinktion. Wer aber heute als Nachgeborener das Image der DDR angreift, wer als Schriftsteller von Unterdrückung, Überwachung, gar von Kindesentführung berichtet, wird angefeindet. Davon weiß Matthias Jügler ein Lied zu singen, das weniger schön klingt als Wolf Biermanns »Die Elbe bei Dresden«.
Die Erfolgsgeschichten, die guten Geschichten aus der DDR, die interessieren mich nicht so. Und inzwischen weiß ich, erzähle ich diese Negativgeschichten aus der DDR, dann entsteht so eine Art Druck oder Gegenwehr.
In seinem zweiten Roman »Die Verlassenen« erzählt der gerade gehörte Matthias Jügler von einem Stasi-Komplott, das angelegt war, einen jungen Mann zu zerstören. Also ungefähr das, was bereits der dissidentische Schriftsteller Jürgen Fuchs Ende der 1970er Jahre im Deutschlandfunk über den Machtapparat der DDR berichtete. Im späteren Roman »Die Maifliegenzeit« literarisiert Jügler wiederum die staatliche Entführung eines Neugeborenen, also ein weiteres Unrecht, was zu heftiger Gegenwehr alter DDR-Kader führte.
Ich habe einen Verriss über diesen Roman bekommen und dann habe ich nachgeschaut, wer hat denn diesen Verriss geschrieben und sehe, aha, das war ein ehemaliger Stasi-EM. Und jemand, dessen Eltern eine staatstragende Rolle in der DDR hatten, verfasst einen bitterbösen Kommentar, der dann im Radio gesendet wird. Und das war schon heftig.
Matthias Jügler ist überzeugt, dass sich jene Menschen, die es gut hatten in der DDR, nun durch eine Geschichte wie Maifliegenzeit angegriffen fühlen.
Es würde dieser Roman ihr Leben in der DDR oder das Leben der Eltern entwerten. Aber dem ist natürlich nicht so. Es gibt Menschen, glaube ich, die tun alles dafür, dass keine negativen DDR-Geschichten mehr ausgepackt werden. Und das erzeugt natürlich Druck für uns jungen Autorinnen und Autoren.
Dass diese jungen Autorinnen und Autoren dem Druck standhalten und weiterschreiben, ist unbedingt nötig, um ein lebendiges, vielschichtiges Erinnern fortzuführen. Ein Erinnern an die DDR, die sich nicht reduzieren lässt auf Gefängnisse, auch nicht auf Protokolle, die aus diesen Einrichtungen kommen. Sie alle schreiben weiter. Matthias Jückler hat seinen neuen Roman vor wenigen Wochen beendet. Seine Geschichte führt in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und erzählt von der norwegischen Besatzung. Es geht also ausnahmsweise nicht um die DDR. Charlotte Gneuß wiederum beschäftigt sich derzeit viel mit biblischen Stoffen.
Insbesondere mit dem Genesis, und ich frage mich, was diese historischen Figuren mit unserer Gegenwart zu tun haben. Und ich finde dann auch oft mehr Gemeinsamkeiten als gedacht.
Schulzes neuer Roman »Das Wasser im August« wird im Hochsommer dieses Jahres veröffentlicht. Und Marco Martin wurde gerade ausgezeichnet. Sowohl mit dem Ovid als auch mit dem Rainer-Kunze-Preis. Ihm gefällt, dass so viele jüngere Autorinnen und Autoren nicht auf das DDR-Märchen hereinfallen. Die böse Politik habe sich nur da oben abgespielt, während unten im Alltag alles normal verlaufen sei.
Stattdessen sondieren sie auch die Perversitäten im Alltagsleben, das sich anpassen müssen, das sich anpassen wollen, diese ganze Gemengelage, die ja auch Jürgen Fuchs beschrieben hat. Und das anzusprechen bedeutet kein Bashing, sondern es bedeutet die Rolle der Literatur als Sondierer von Gesellschaftsschichten ernst zu nehmen. Und dass das geschieht gegen vielerlei Widerstände, macht mir Mut.